Ich bete. Ja, Herr, wir können darüber nur staunen, über deine Schöpfung, über diesen für uns ja unfasslich großen Kosmos. Staunen aber vor allem auch darüber, dass du, der Schöpfer von diesem allem, jeden einzelnen Menschen und so auch mich und jeden anderen hier kennst mit Namen und viel besser, als wir uns selbst kennen. Und dass du unsere Nähe suchst, dass du uns begegnen möchtest, dass du hier gegenwärtig bist und dass du zu uns reden willst. Und dass in diesem alten Buch der Bibel du gewissermaßen wohnst und aus ihm heraus lebendig zu uns sprichst. Und darum bitte ich dich jetzt, dass dein Wort unsere Ohren, unseren Verstand und unser Herz erreicht. Und dass du heilmachende, wohltuende, mutmachende, prägende, stärkende, vielleicht auch ermahnende Worte für uns bereithältst, die uns aber im Letzten zum Leben dienen. Danke, dass du reden willst und hilf du uns recht zu hören. Amen. Der Predigttext steht in Matthäus 6, ein kleiner Ausschnitt aus der Bergpredigt, die Verse 19 bis 23. Ihr könnt ihn auch vorne, denke ich, dann mitlesen. Da ist er schon. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, sagt Jesus, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Liebe Gemeinde hier in der Christuskirche und auch ihr, die ihr an den Geräten zuhört, zuschaut, als ich vor etlichen Jahren einmal zu unserem Gemeindehaus in Herford kam, ein großes Glasportal davor, Rosenrabatten, da krochen in diesen Rabatten zwei Menschen herum. Unter jedem Strauch, jede Ecke, überall schauten sie, sie suchten etwas. Ich fragte mich, wonach sie da suchten. Und habe sie angesprochen und gefragt. Und sie sagten, ja, hier, wir haben es gefunden, übers Internet und unser GPS, hier liegt ein Geocache. Und den suchen wir jetzt. Also eine kleine Metallbox, Filmschachtel, was auch immer. Damals war mir Geocaching noch recht unbekannt. Und ich sehe in manche fragende Gesichter, euch ist das auch unbekannt. Dann wollen wir ein bisschen lernen, was Geocaching ist. Es ist im Grunde genommen eine moderne Form von Schnitzeljagd, gemischt mit Schatzsuche. Das heißt, es gibt überall inzwischen, zumindest in Deutschland, Europa und wahrscheinlich in vielen anderen Ländern dieser Erde auch, solche Geocaches, wo Menschen also eine kleine Box irgendwo verstecken. In dieser Box ist ein Logbuch, wo man sich einzeichnen kann. Manchmal sind da auch so kleine Präsentchen drin. Dann kann man eins rausnehmen, wenn man diese Box gefunden hat, und dann wieder was anderes hineinstecken für den Nächsten, der die Box findet. Manche dieser Geocaches sind in eine ganze Kette eingearbeitet. Also den Ursprungs- oder den ersten Cache findet man übers Internet. Da sind die eingetragen für alle Geocacher, die auf dieser Seite einen Zugang haben. Und wenn man dann den ersten gefunden hat, dann steht dann da drin, wo der nächste zu finden ist. Meistens geht das Ganze über Koordinaten, also Längen- und Breitengrad. Und deshalb braucht man ein solches GPS-Gerät, das ja eben genau das empfängt und einen zu dem Platz führt. Also Geocaching, Schatzsuche. Wer einen Schatz sucht, der muss wissen, wonach er sucht. Unsere Augen sehen ja oft nur das, was wir sehen wollen, was uns im Sinn ist, worauf wir uns eingestellt haben, worauf wir geeicht sind. Vielleicht kennt ihr das auch, da trifft man jemand in der Stadt, der einen ganz freundlich grüßt und, ja, irgendwie kenne ich den doch auch. Oder sie, aber, woher? Und manchmal fällt es einem aber auch erst ein, wenn man das nächste Mal im Supermarkt an der Kasse steht und diese Person dann an der Kasse sitzt. Ah, natürlich, daher kenne ich sie. Und das kennt ihr auch, man sucht etwas, wo man das Bild im Auge hat, wie das aussieht, nur die Verpackung hat sich geändert. Und man sucht sich dumm und dusselig, weil man sucht ja jetzt genau nach dieser Verpackung. Also es ist wichtig, wonach wir suchen. Das müssen wir vor Augen haben. Nach welchen Schätzen suchen wir also? Worauf sind wir ausgerichtet? Was fällt uns eben dementsprechend leicht ins Auge? Was bestimmt uns in unserem Denken und Handeln? Worauf zielen wir ab? Worauf sind wir geeicht innerlich? Jesus warnt davor, nach Schätzen zu suchen, die keinen bleibenden Wert haben. Er warnt davor sehr ausdrücklich und sehr einleuchtend und auch sehr eindrücklich. Teure Kleider, damals wie heute Statussymbol für Wohlstand, für Erfolg. Sie haben eine geringe Haltbarkeit. Wenn sie nicht unmodern geworden sind, und da sind sie heute für manche modebewusste Leute schon spätestens nach einer Saison, dann werden sie von Motten zerfressen. Und Holzkisten, in denen damals Schätze aufbewahrt wurden, sie wurden, und Holzkisten werden bis heute, vom Holzwurm zerfressen. Sie bieten keinen dauerhaften Schutz für den Schatz. Und metallene Schätze, an ihnen nagt der Rost, so lautet es bei Luther. Und wenn sie nicht durch Motten oder Rost oder Holzwürmer zerstört werden, dann werden sie gestohlen. Diese Gestalt kennt ihr vermutlich alle. Onkel Dagobert ist zwar unendlich reich, aber er wird zermartert von der Angst um sein Geld und davor, dass die Panzerknacker es ihm rauben. Geld macht nicht nur nicht glücklich, es beruhigt auch nicht immer. Eher im Gegenteil. Vor allem aber hat es nur begrenzt Gültigkeit und Einfluss. Der Volksmund bringt das auf den Punkt. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Nach welchen Schätzen suchst du? Jesus warnt davor, irdische Reichtümer zu seinem Schatz zu machen, möglichst viel Geld, Gut und Wohlstand erlangen zu wollen, sein Leben innerlich darauf auszurichten. Die Warnung sollten wir nicht zu schnell als irrelevant abtun. Jesus warnte ja mehr als einmal davor, sein Leben eben auf Besitz auszurichten, darauf finanziell erfolgreich zu sein. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, bringt er es auf den Punkt. Und Luther sagt am Ende seiner Auslegung des ersten Gebots im großen Katechismus, woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Das bestimmt einen Menschen dann ganz in seinem Denken. Und das bestimmt dann eben auch sein Handeln. Seine Augen sind ausgerichtet eben auf Gewinnmaximierung, auf möglichst gute Einnahmen, darauf bei Geschäften möglichst viel herauszuholen. Seine Augen sind ausgerichtet darauf, möglichst wenig auszugeben. Und was er selbst vielleicht noch Sparsamkeit nennt, ist schon längst Geiz. Dabei sind die Grenzen hier natürlich fließend. Und wenn Sparsamkeit bedeutet, auf Kosten anderer zu sparen, dann ist auch sie zumindest fragwürdig. Ich erinnere hier an das Thema fairer Handel. Wir kaufen nicht nur Kaffee, Tee, Schokolade, sondern auch Kleidung, Teppiche und vieles mehr günstig auf Kosten derer, die sie produzieren. Da muss es gar nicht mehr nur um Sparsamkeit gehen, sondern der Schatz kann auch darin liegen, sich möglichst viel leisten zu können. Das heißt, man muss es möglichst günstig erwerben. Und wir in den reichen Ländern haben die Macht, dass das so tatsächlich passiert, dass wir es möglichst günstig kriegen, aber am Ende der Kette oder besser am Anfang der Kette, diejenigen, die das produzieren, kriegen wenig, sehr wenig und oft nicht genug zum Überleben. Und doch schon mancher hat die Erfahrung gemacht, dass ein höherer Lebensstandard letztlich nicht zu einer höheren Lebensqualität führt. Was ihr hier seht, ist ein Auszug aus dem World Happiness Report der Vereinten Nationen des Jahres 2019, also ganz aktuell. Und die glücklichsten Menschen leben danach nicht in Deutschland, sondern in Finnland, Dänemark und Norwegen. Und wenn man die Liste weiter runtergeht, dann entdeckt man Länder wie Costa Rica, Israel oder Großbritannien liegen noch vor Deutschland, das auf Rang 17 landet. Und auch an der Stelle sei gesagt, wir sind glücklicher geworden, wir Deutschen. Vor 8 Jahren waren wir noch auf Platz 30 oder 35 sogar, also noch viel weniger glücklich. Aber auch da entdeckt man, am Wohlstand allein kann das Glücklichsein auf keinen Fall liegen. Und schon als Kind wurden wir das gelehrt von dem Märchen Hans im Glück. Das wahre Glück ist eben nicht im größtmöglichen Besitz zu finden. Ist der Kerl blöd, habe ich als Kind immer gedacht. Der schenkt ja immer alles her und kriegt viel weniger dafür zurück. Merkt der das denn eigentlich nicht? Meine Eltern, muss ich dazu sagen, waren auf alles andere fixiert als auf Reichtum. Und das zeigt mir, wie sehr hier eine Kultur in unserem Land herrscht und die uns prägt. Die Kultur mit einem kurzen Slogan, hast du was, bist du was. Darum geht's oft auf den Punkt gebracht, nur oder nur noch. Aber natürlich gibt es neben Geld und Gut auch andere Schätze, nach denen Menschen suchen. Zum Beispiel Erfolg, Macht, Anerkennung, Ruhm. Mit diesen allen ist es aber nicht viel anders. Auch sie sind äußerst fragile und gefährdete Schätze, wenn auch zeitlich durchaus haltbarer. Aber was hat ein Rembrandt von seinem Ruhm? Zu Lebzeiten hatte er schon ein wenig davon, aber er starb in großer Armut, völlig verarmt. In diesem Jahr feiern viele seinen 350. Todestag mit großartigen Ausstellungen. Aber er bekommt das ja nicht mehr mit. Und auch das können wir immer wieder beobachten. Wer berühmt ist, der hat viele Freunde und viele Neider. Und oftmals sind das die gleichen Personen. Jesus nennt eine Alternative, seine Alternative. Er fordert uns auf, himmlische Schätze zu suchen. Schätze, die im Reich Gottes Bestand haben. Schätze, die auch da Schätze sind, wo Gott herrscht. Die auch dann noch Schätze sind, wenn Gott uneingeschränkt herrschen wird. Wie können wir sie finden? Was hilft uns bei der Suche? Was lässt unsere Augen sie sehen und erkennen? Was eicht uns auf sie innerlich vom Herzen her? Was verändert unser Denken und dann eben auch unser Handeln so, dass wir zu diesen Schätzen gelangen? Was braucht man für eine zünftige Schatzsuche? Vielleicht habt ihr ja auch für eure Kinder mal eine Schatz, suche, für einen Kindergeburtstag vorbereitet und organisiert. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das gewesen ist? Ich habe dafür damals eine Schatzkarte gebastelt. Nicht ganz so schön wie die, aber doch so in der Richtung. Das Papier musste irgendwie vergilbt aussehen und an den Rändern natürlich angekokelt. Um Schätze zu finden, brauchen wir eine Schatzkarte. Um himmlische Schätze zu finden, brauchen wir auch eine. Die Bibel. In ihr lernen wir eine andere Denkweise. In ihr erfahren wir, wie Gott sich unser Leben vorstellt, was ihm wichtig ist. In ihr erfahren wir, wie Menschen zu anderen Zeiten himmlische Schätze gesucht und gefunden haben. Wir lesen aber auch, dass sie ihre Liebe und Mühe und Not dabei hatten, weil die alte Denkweise, die irdischen Schätze sie immer wieder auch abgelenkt haben. In diesem Buch erfahren wir, was Gott mit dieser Welt vorhat und was er uns Menschen für Ziele vorschlägt. Wir erfahren, welche Werte er für richtig und wichtig erachtet. Der Erfinder und Schöpfer des Lebens sagt uns in der Bibel, wie wir leben können, wie wir glücklich leben können. Diese Schatzkarte zeigt uns, wo die Schätze Gottes liegen. Wie viel Zeit investierst du da hinein, diese Schatzkarte zu studieren, um zu wissen, wo die Schätze zu finden sind? Die Schatzkarte allein aber genügt nicht. Was wir noch brauchen für eine Schatzkarte? Nun, war es ein Kompass. Beim Geocaching benutzt man heute ein GPS. Der direkte Draht in den Himmel. Das GPS sagt einem, wo man ist und, wie der Kompass, in welche Richtung man gehen muss und wo man am Ziel ist, wo die Breiten und der Längengrad so sind, wie er gebraucht wird. Kompass oder GPS, die Verbindung zum Himmel, das ist das Gebet. Jesus sagt, diese Sätze, die unser Predigttext heute bilden, zu den Schätzen, direkt im Anschluss an die zentralen Aussagen der Bibel über die Frömmigkeit, über das Beten und über das Fasten. Nur 6 Verse vorher endet das Vaterunser. Wenn wir nach himmlischen Schätzen suchen, dann können wir das nicht ohne darüber mit Gott im Gespräch zu sein. Wenn wir die Bibel nicht nur als Lektüre verstehen, nicht nur als historisches Dokument, das mit unserem eigenen heutigen Leben eigentlich nicht allzu viel zu tun hat, sondern wenn wir sie als Schatzkarte sehen, dann müssen wir mit dem Autor dieser Schatzkarte ins Gespräch kommen. Dann müssen wir im Gespräch mit ihm herauszufinden suchen, was diese zum Teil ja über 3000 Jahre alten Worte und Sätze für uns heute bedeuten. Was er mir heute sagen will. Oder im Bild der Schatzkarte gesprochen, was die einzelnen Symbole bedeuten, die wir darauf finden. Wie wir sie verstehen und deuten können. Wie viel Zeit nimmst du dir für diese Begegnung, dieses Gespräch? Wie viel Zeit nimmst du dir für die persönliche Begegnung mit Gott? Wie viel Zeit verbringst du damit, dich mit anderen über Gottes Wort auszutauschen und dann miteinander auch darüber zu beten? Dabei, und das ist auch zu ergänzen, bestimmt sicher nicht in erster Linie die Quantität darüber, wie wichtig dir das ist. Aber auch das entdecke ich an mir selbst und du ja vielleicht auch an dir. Was mir am Herzen liegt, für das finde ich und für das nehme ich mir auch Zeit. Und wo dein Herz ist, da ist ja, so sagt Jesus, dein Gott. Und schließlich noch ein letzter Gedanke. Wenn wir hier vorne auf den Erntedanktisch schauen, dann sehen wir dort nur eine kleine Auswahl dessen, was die Natur hervorbringt, damit wir davon leben. Natürlich, für manches muss der Gärtner oder der Bauer hart arbeiten. Und doch gewachsen ist es allein. Wer Schätze sucht, der tut etwas. Der sitzt nicht im Lehnstuhl und wartet auf die gebratenen Tauben, die ihm ins Maul fliegen. Sondern der ist aktiv, bemüht sich darum, Schätze aufzuspüren. Der robbt vielleicht auch mal auf Knien, wie das Pärchen bei uns vor dem Gemeindehaus im Blumenbeet. Aber den Schatz, den macht er nicht. Den hat jemand anders versteckt, vergraben, hergestellt. Deshalb gehören Freude und Dankbarkeit zum Schatzsuchen und Schatzfinden unbedingt dazu. Und Erntedank erinnert uns daran, dass wir trotz allen technischen Fortschritts unsere Nahrung dem verdanken, dem wir unser ganzes Leben verdanken: Gott. Und hier vorne steht noch der Tisch, an dem wir gestern Abendmahl gefeiert haben. Hier kommt zum Dank die tiefe Freude dazu. Unverdient haben wir dieses Glück gefunden, von diesem Tisch essen zu dürfen. Mancher hat diesen Schatz gefunden, ohne ihn gesucht zu haben. Aber auch wer ihn gesucht hat, hat ihn unverdient gefunden. Ein Geschenk. Und dabei schauen die Gaben so dürftig aus, nach menschlichen Maßstäben. Nur ein paar Scheiben Brot und ein paar Becher mit Wein. Wenn wir an manches Buffet bei Hochzeiten oder andere Feierlichkeiten denken, das überbordend daherkommt, wirklich geradezu ärmlich, was auf dem Abendmahlstisch steht. Und doch, diese Gaben sind himmlische Schätze. Weil uns in ihnen der begegnet, der aus Liebe sein Leben für uns gelassen hat. Weil sie dafür stehen, dass wir einen Schatz im Himmel haben, dass unsere Namen dort angeschrieben sind im Buch des Lebens. Weil Jesus Christus uns das Leben schenkt, schon hier und jetzt, aber dann eben auch viel mehr noch über dieses Leben hier hinaus. Leben in Gottes unmittelbarer Gegenwart. Das ist ein Schatz, der bleibt. Amen.